Dual hört zu.
Theorie, Praxis, Transfer.
Ein Angebot des ZHL und des Masterprogramms der DHBW.
Guten Tag und herzlich willkommen zur 10-Minuten-Reflexion rund um Charisma und um die Frage, ob man das in Zeiten von Social Distancing überhaupt braucht. Charisma. Nicht nur lässt der Duden auch die Aussprache Charisma zu, es ist insgesamt ein ungemein schillernder Begriff, nicht wahr? Wir könnten eine ganze Vorlesungsreihe gebrauchen, um uns der Sache anzunähern und Charisma auch nur ansatzweise zu ergründen. Wenn wir jetzt auch nur 10 Minuten haben, ein kurzer Blick in die Herkunft des Begriffs und in Definitionsvarianten lohnt sich. Also starten wir mit griechischer Mythologie. Und zwar mit den Chariten oder Charites. Sie traten meistens zu dritt auf, junge, schöne Frauen, und brachten Menschen wie Göttern Anmut, Schönheit und Festesfreude. Im Wort Charisma steckt die altgriechische Wurzel char, was so viel heißt wie Gunst erweisen, beschenken, spenden, senden. Und diese Bedeutung, Geschenk, hat Jahrhunderte später der Apostel Paulus aufgegriffen. Für ihn bezeichnet Charisma auch ein Geschenk, nämlich eine Gnadengabe des Heiligen Geistes. Zu diesen Gnadengaben zählen zum Beispiel Weisheit mitteilen und Erkenntnis vermitteln können. Über diese Charismentheologie ist der Begriff dann auch in die deutsche Sprache gewandert. So um das 18. Jahrhundert herum. Aber erst seit dem 20. Jahrhundert wird er unabhängig von diesem christlichen Kontext verwendet oder auch unabhängig davon verwendet. Wenn Sie das Duden-Herkunftswörterbuch aufschlagen, finden Sie heute die allgemeinere Bedeutung einer besonderen Ausstrahlung. Auch die Sozialwissenschaft hat Charisma einen ungemein spannenden Bedeutungshorizont gegeben, aber der würde unseren Zeitrahmen definitiv sprengen. Wenn es Sie interessiert, lesen Sie Max Weber und zum Beispiel Michael Günther oder Kurt Becker. Literaturhinweise finden Sie in den schriftlichen Notizen zu diesem Podcast. Mittlerweile beschäftigt sich auch die Wirtschaftspsychologie mit Charisma. Der Begriff taucht auch in der Managementlehre auf. Schauen wir doch einmal aus der Perspektive der Menschen, die ein solches Seminar besuchen. Was wollen denn die überhaupt? Was suchen die? In den letzten 20 Jahren habe ich hunderte von Kursen rund um die Themen Charisma, Ausstrahlung und Auftrittskompetenz gegeben. Und was sich die Menschen davon erhoffen, lässt sich großteils in 3 Motiven zusammenfassen. Erstens, sie wollen Selbstsicherheit. Lampenfieber in den Griff kriegen, sich selbstbewusst fühlen, auftrittskompetent sein, also wissen, wie sie ihr Anliegen am besten vertreten. Zweitens, sie wollen überzeugend wirken. Als Gesprächspartner ernst genommen werden, geschickt verhandeln, sich durchsetzen und so weiter. Drittens, sie wollen ihre Leadership-Qualitäten stärken, als Führungskraft anerkannt sein, ihre Leute begeistern und anspornen, zu guten Leistungen führen. Ja, nachdem diese Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen im Seminar auf den Tisch gelegt werden, taucht regelmäßig dieselbe Frage auf. Kann man Charisma überhaupt lernen? Oder ist es nicht doch dieses gewisse Etwas, das man hat oder eben nicht hat? Die Antwort ist paradox. Sie können Charisma nicht lernen. Und sie können Charisma lernen. Beides ist wahr. Natürlich gibt es Charisma als Begabung, als besonderes Talent, als außerordentliche soziale Kompetenz, die einigen wenigen in die Wiege gelegt wird. Genauso wie es eine mathematische Begabung gibt oder Sprachbegabung, Musik oder Schach. Ich habe mir kürzlich die Netflix-Serie Das Damen-Gambit angesehen. Ungemein spannend. Und die Protagonistin ist eine Weltbegabung in Schach. Wenn ich mich jetzt damit vergleiche, Heißt das, ich könnte nicht Schach spielen lernen? Aber gewiss könnte ich es lernen. Oder heißt es, der durchschnittliche, die durchschnittliche alltägliche Schachspielerin könnte das Spiel nicht verbessern? Nein, das heißt es keineswegs. Jeder kann besser werden. Wenn er oder sie daran arbeitet, besser zu werden. Charismatischer werden heißt unter anderem auch ausdrucksvoller werden. Ronald Ritchie, er ist Professor für Leadership und Organisationspsychologie am Claremont McKenna College. Ritchie verwendet den Terminus Dynamic Attractiveness. Seine Forschung, und nicht nur seine, hat gezeigt, wer physisch attraktiv ist und dabei auch noch sozial gewandt, hat beste Karten im Charismaspiel. Das ist erst einmal keine große Überraschung, nicht wahr? Aber Ritchie unterscheidet dabei zwei Kategorien von physischer Attraktivität, statisch und dynamisch. Statische Attraktivität ist das, was man auf einem Foto sehen kann. Figur, Größe, Gesichtszüge, also was wir ererbt von unseren Vätern und Müttern und was wir daraus machen. Und wie wir das verpacken, gehört auch dazu. Frisur, Kleidung und so weiter. Dynamische Attraktivität bezieht sich auf die Verhaltenskomponenten unserer Wirkung. Wie bewegt sich jemand? Anmutig oder mit Kraft, was immer auch eine gewisse Dominanz ausstrahlt, würdevoll? Auch die Qualität der Stimme zählt. Warm, resonant, kräftig. Wie ist der Sprechrhythmus? Ist die Intonation lebendig und ausdrucksvoll oder eher monoton? Ritchie meint, dass die allermeisten charismatischen Menschen Dynamic Attractiveness einsetzen. Und gerade das sind Fähigkeiten, die man tatsächlich lernen kann. Ja, im Moment finden viele unserer beruflichen Kontakte nicht mehr persönlich statt, sondern über Medien. Dann kann man durch diesen Filter in einer Videokonferenz Unterschiede in der Ausstrahlung überhaupt wahrnehmen. Meiner Beobachtung nach unbedingt. Wer sich also im Schachspiel verbessern will, spielt möglichst viel, reflektiert die Partien, lernt aus Fehlern, knobelt an Taktikaufgaben und so weiter. Wer stärkeres Charisma entwickeln will, trainiert auch. Also nutzen wir die letzten Minuten, um zu überlegen, was sich dafür gut eignet. Schon wenn wir erst einmal nur die dynamische Attraktivität im Blick haben, lässt sich einiges tun. Wärmen Sie zum Beispiel die Stimme auf, vor einem wichtigen Telefonat oder vor der ersten Videokonferenz des Tages. Eine halbe Minute nur, das bringt schon etwas. Sie könnten locker auf das Brustbein klopfen, den oberen Brustbereich und dabei summen oder tönen. Und so weiter. Dann finden Sie heraus, ob Sie A's und M's verwenden beim Reden. Und im Fall des Falles gewöhnen Sie sich stattdessen an, kurze Denkpausen zu machen. Dann verwenden Sie unnötige Füllwörter und Weichmacher. Mit denen machen Sie nämlich unbewusst Ihre Aussagen klein und vernebeln die Klarheit. So etwas wie quasi, eigentlich und sag ich mal. Weglassen. Da hilft ein Sparringspartner, der einen auf solche Schnitzer aufmerksam macht. Oder Sie nehmen sich auf mit dem Handy und überprüfen sich dann beim Anhören. Wenn Ihre Haltung unterspannt wirken sollte, schieben Sie den bequemen Bürostuhl beiseite und setzen Sie sich auf einen Hocker ohne Lehne. Dann noch in der Fantasie eine mächtige Krone aufsetzen und fertig ist die aufrechte Haltung. Außerdem, besonders wichtig, schenken Sie Ihrem Gegenüber ungeteilte Aufmerksamkeit. Schalten Sie auf Ihrem Rechner Benachrichtigungen aus für neue E-Mails und so. Schalten Sie Ihr Handy aus. Verzichten Sie auf Multitasking. Die Wirkung, die Sie auf andere erzielen, geht nämlich immer in zwei Richtungen. Wie nimmt Ihr Gegenüber Sie wahr? Welchen Eindruck machen Sie auf ihn? Und wie nimmt der andere sich selbst wahr? Wie sieht er sich im Spiegel Ihres Verhaltens? Und wenn sie den anderen behandeln, als wäre er ihnen wichtig, wichtiger als alles, was sonst noch nach ihrer Aufmerksamkeit heischt, dann wird es sich wertgeschätzt und aufgewertet fühlen und ihnen seinerseits oder ihrerseits Wohlwollen entgegenbrennen. So, das war's in Kürze. Noch einmal zusammengefasst, wenn auch nicht jeder Schachweltmeister werden oder Weltklasse Charisma ausstrahlen kann, dazulernen und besser werden kann jeder. Danke fürs Zuhören und alles Gute für Sie.
Dual hört zu.
Theorie, Praxis, Transfer.